Willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Heute mit dem Thema, fühlst du das auch? Körpererfahrung in der Grundschule. Ich bin Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiss und wir haben zu Gast
Tina Kowalczyk.
Hallo da draußen und herzlich willkommen Tina, die extra zu uns aus Potsdam gekommen ist, die Nachwuchswissenschaftlerin ist und man kann sagen, gewonnen hat, dass sie heute Gast ist bei uns im Podcast One and a Half Sportsman. Herzlich willkommen, hast du Bock?
Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Auch schon ein bisschen was von Mainz gesehen. Das war schon sehr schön.
Schon seit gestern da.
Genau, ja.
Das war schön. Wir haben gestern eine schöne Runde gehabt, Christian. Ne? Das haben wir uns alle getroffen. Tina war da, Leute. Henning Hanisch war da, Leute, die wir auch schon im Podcast hatten. Dann weitere Experten und Freunde des Kindersports. Und es war echt ein schöner Abend.
Ja, auf alle Fälle. Das war wirklich ein schöner Abend. Und ich habe gedacht, wenn Tina schon mal den weiten Weg aus Potsdam hierher schafft, dann muss sie auch ein bisschen was geboten bekommen. Und ich glaube, das haben wir geschafft.
Wie gefällt dir Mainz? Was hast du gesehen?
Es gibt nur eine richtige Antwort, by the way.
Nein, es war sehr schön. Ich habe den Weihnachtsmarkt zuerst gesehen. Der war sehr voll zwar jetzt zu der Zeit, aber wunderschön mit den Lichtern. Und die Stadt gefällt mir auch sehr gut. Ich habe ja sowohl den älteren Teil der Stadt als auch den neueren gesehen. Ich habe den Rhein gesehen, zwar im Dunkeln, aber der war auch sehr schön, genau. Und jetzt habe ich schon ganz bisschen was vom Campus gesehen. Das ist auch das erste Mal, dass ich so eine altehrwürdige Universität sehe. Wir sind ja eher eine junge Universität. Ja.
Vielleicht muss man ganz kurz erklären nochmal, wie du überhaupt zu uns gekommen bist. Also ich will nicht zu lange ausholen, aber es gab eine Nachwuchstagung. Thema war Wissenschaftskommunikation. Ich durfte ein bisschen was vorstellen, habe auch unseren Podcast natürlich erwähnt. Und dann aufgefordert, dass Nachwuchswissenschaftler kurze Audioschnipsel schicken können mit ihren Vorhaben. Das haben wir uns angehört und haben uns dich ausgesucht, weil wir Lust auf das Thema hatten. Erzähl mal, junge Wissenschaftlerin in Potsdam. Christian, du hast es ja gerade hinter dir, ein junger Wissenschaftler zu sein, aber da ist man
Wissenschaftler
drin, mit Paper schreiben, mit irgendwie Gott überlegen, wie tief man sich da reinlesen muss. Erzähl mal, was beschäftigt dich gerade so?
Genau, also ich bin seit März dabei oder habe seit März meine Stelle. Das heißt, ich bin jetzt schon durch den schlimmen Anfang so durch.
Die Forschungsfrage steht.
Genau, zurechtfinden, schon grob jetzt einen Plan haben, so wie soll das alles ablaufen. Ist noch so ein bisschen am Überlegen, Kumulativ oder Monographie, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ja, aber ich bin jetzt ziemlich froh, dass ich erstmal einen Plan habe und jetzt mein Exposé so am Vollenden bin, dass ich dann im nächsten Jahr starten kann, eben dann entweder in Richtung ersten Artikel, auf jeden Fall eben Daten sammeln, ja, und dann das irgendwie verschriftlichen.
Ja, wir sprechen ja heute über deine Forschungsideen bzw. deine ja, wissenschaftlichen Interessen, Körpererfahrung in der Grundschule, dazu gleich mehr. Aber man muss ja noch dazu sagen, was ich ganz spannend finde, Tim hat ja eine Anforderung an diese Audioschnipsel gestellt an euch. Tim, korrigier mich, eine Minute oder Tina, eine Minute sollte es lang sein?
Mhm, ja, genau.
Ja, dann wunderbar. Können wir den Podcast eigentlich in einer Minute, können wir den abspielen hier und fertig. Ja, also das ist eine gute Sache, so mal in einer Minute sein Forschungsvorhaben zu präsentieren.
Ich bin froh, dass wir nochmal das Thema Kinder und Kindheit haben. Etwas, womit ich mich sehr gerne auseinandersetze, was wir hier nicht allzu oft haben, muss man sagen. Deswegen bin ich total froh. Wie ist dein Lebensbezug zu Kindern? Bist du auch selbst mit Kindern in Kontakt oder denkst du nur drüber nach?
Nein, ich habe sehr intensiv Kontakt mit Kindern. Also ich bin schon lange Trainerin in verschiedenen Sportartenbereichen. Ich bin aber auch Grundschullehrerin und arbeite auch in der Grundschule nebenbei, neben der Uni und habe demnach tagtäglich mit verschiedenen Altersstufen zu tun. Also meistens eben bis so 12 Jahre ungefähr, aber auch schon mit Babys, Kleinkindern. Ja, da habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, würde ich sagen.
Die Kinder super witzig, auch mit ihrer Ehrlichkeit und ich lasse mich da echt immer so bereichern, was die manchmal so sagen, kein Blatt vor den Mund nehmen oder auch in, ja, wie sie die Welt verstehen und deuten. Ich finde das also ganz, ganz fantastisch und ich glaube, wir müssen alle auch irgendwie ein bisschen kindlich sein und kindlich bleiben, neugierig und sowas. Christian.
Ja, ich bleibe auch, jetzt auch.
Auch
das war praktisch die Vorlage für meine Abmoderation des Intros. Ich bleibe nämlich auch neugierig,
ja.
Und würde gern wissen, was in eurem Leben es so Neues gibt. Und wir begeben uns mal in den Blog The News.
Musik.
Tina, du merkst schon, ich bin so ein bisschen der Zeitwächter hier, dass wir auch zeitnah durchkommen. Ja, aber so in deiner letzten Zeit, egal Uni oder gerne auch, du kannst auch was Privates scheren, wie man so sagt. Was gibt's so Neues? Was treibt dich so gerade um in deinem Leben?
Also ich wurde jetzt erst vor einer kurzen Weile zur Promovierendenvertretung für das nächste Jahr oder jetzt Jahr jetzt gewählt und bin gespannt, was da für Aufgaben auf mich zukommen und womit so andere Promovierende zu tun haben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, da mehr auch in andere Fachrichtungen. Ist super spannend, ja, womit sich die Leute so beschäftigen und da mehr einen Einblick zu bekommen. Ja, das ist, glaube ich, so das, was jetzt das Bringende ist.
Ja, 2023. Viele neue Vorhaben und sowas, ne? Sachen, die man, wo man auf dem Zettel gelegt hat, der Zettel plötzlich liegt dann nochmal da. Also für mich oder für uns kommen viele neue Themen an der Uni. Thema Sport vernetzt. Henning Harnisch war ja da, eine offizielle Kooperation mit Alba Berlin. Da wird nächstes Jahr eine Menge passieren, hier auch an der Uni, Kick-Off-Geschichten. Und das hat ja auch mit Kindern zu tun, also sich dem Thema nochmal zuzuwenden, wie man Kinder gerade in sozial schwachen Zusammenhängen zum Sport bekommt, wird ein großes Thema werden. Also auch mit viel Vorfreude, das sind so die News. Christian, du gehst zum Beispiel auf Exkursion in diesem Jahr. Mit Studierenden.
Ich gehe auf Exkursionen, die Mainzer Universitätsdeutsch Kompaktveranstaltungen heißen. Aber gemeint ist damit Exkursionen. Ja, und da habe ich viel vor, habe auch ein bisschen was Neues aus den, also wir haben ja so die All-Time-Classics hier bei uns in Mainz, Schneesport, Wassersport, jeweils Winter- und Sommersemester. Aber ich habe mich auch dafür eingesetzt und das wurde auch erstaunlich gut angenommen, dass wir eine Kompaktveranstaltung haben, die im Mainzer Nahraum stattfindet, also außeruniversitär, aber mit Blick auf Erlebnissport, und Natursport im Mainzer Nahraum. Wir haben hier so viel, was hier auch genutzt werden kann. Thema Rhein, Thema Lahn, Thema Rheinsteig, Thema Wandern, ja, Thema Klettern.
Die klimaneutrale Exkursion sozusagen. So,
zumindest klimaneutraler, man glaube ich sagen. Genau.
Warst du überall dabei bei diesen Exkursionen? Du hast ja da wahrscheinlich auch Sport studiert. Und was hast du denn da mitgemacht? Ich habe mich um vieles gedrückt. Ich war nicht Skifahren, ich habe auch keine Sommerexkursion gemacht. Ich war einmal Rudern. Und du?
Ich habe tatsächlich eher mich so ein bisschen reingeschummelt, weil ich noch in der alten Studienordnung studiert habe, wo die Primarstufe noch gar nicht so viele Exkursionen hatte. Und ich eben Skifahrt super cool fand und deswegen einfach den Dozenten gefragt habe, so hey, könnte ich denn mitkommen? Ist das machbar? Und dann meinte er, ja, wir brauchen ja auch Primarstufen. Ja, oder Lehrkräfte später, die vielleicht mal so eine Skifahrt anbieten könnten und deswegen durfte ich damit. Wir haben eine Wintersportfahrt, wo man eher so ein bisschen lernt, so eine Klassenfahrt eventuell eben mit Bezug zu so ein bisschen Schnee zu machen. Und bei den Sommerexkursionen habe ich tatsächlich noch nicht teilgenommen, weil das bei uns eben in der Primarstufe einfach noch nicht mit drin war. So, ja.
Erinnerst du dich selbst, also gerade gesagt Klassenfahrten und vielleicht kann man schon ein bisschen ans Thema denken, Erfahrungen aus der Grundschule oder Christian, du auch, irgendwo hingereist, irgendwas Neues erlebt, erinnert ihr euch irgendwie an was?
Tina, du nickst, du darfst ganz, sag gerne was.
Ich überlege auch gerade so, was war da Besonderes? Ne?
Doch, ich weiß, wir sind auf jeden Fall irgendwo hingefahren, wo wir einen Rettungsschwimmer nämlich brauchten und da hat meine Mama noch ganz schnell einen Rettungsschwimmer gemacht, dass die uns begleiten durfte und da wir schwimmen gehen durften und deswegen habe ich mir das besonders gemerkt, da das Haus und da rundherum, wir hatten eben den See da direkt und das ist bei mir irgendwie ja, in Erinnerung geblieben.
Ja, also meine Erinnerungen sind insbesondere an die Grundschule ganz konkret, sind Tagesfahrten. Ja, wir waren leider, setze ich mal in Klammern, so wie ich das empfunden habe, wenig über Nacht auswärts. Ja, also wir meistens auf eintagigen Tagesfahrten, keine Ahnung, auf irgendwelche Burgen oder irgendwie sowas und haben die dann da besichtigt. Und einmal in der vierten Klasse, ich würde sagen, das war so eine, kann man fast sagen, Abschlussfahrt, wenn man so möchte. Bei uns hier in Rheinland-Pfalz oder Hessen geht die Grundschule ja nur 4 Jahre. Kann man gleich auch vielleicht nur aufgreifen, ob es da irgendwelche auch themenspezifisch Unterschiede gibt. Brandenburg, Berlin 6, korrekt?
Mhm,
ja. Okay, also in der vierten Klasse haben wir damals so eine Abschlussfahrt gemacht und da waren wir eine Übernachtung in der klassischen Jugendherberge.
Ich war in der dritten Klasse in Sommerfreizeit, wieder Grüße gehen raus an Saarland, in Tholey, das ist der höchste Berg im Saarland, der Schaumberg. Das war damals, waren das ja riesige Reisen. Man ist da einfach nur irgendwie so ein paar Kilometer gefahren und war dann irgendwie da 5 Nächte mit Gleichaltrigen und
5 Nächte?
Ja.
Oh wow.
Ja. Und da weiß ich noch, war ein Thema Körpererfahrung. Händchen halten. Da waren so Nachtwanderungen und da waren dann irgendwie so Jungs mit Mädchen und Händchen halten, sowas. Dann weiß ich noch, war ich ganz neidisch, weil so ein Freund von mir mit so einem tollen Mädchen da auf so einer Wanderung einfach Händchen
und gehalten hat. Und du hast den Rupert, abgekriegt
ging,
oder sowas.
Ich ging da leer aus.
Ach, leer, komplett.
Ja, ja, genau. Und das, also wenn ich so zurückdenke, finde ich das auch immer so spannend, wie so in der Grundschulzeit auch so Zuneigung, Liebe und Körperlichkeit so in dieser Richtung auch entsteht. Das finde ich so im Nachhinein ganz, ganz spannend so.
Ja, sieht man auch. Also gerade in der Praxis muss man da ein bisschen Händchen dafür haben, das gut einzuschätzen.
Ja, definitiv. Ja. Ändert sich wahrscheinlich. Also nochmal ein eigenes Thema, aber so Zuneigung, Liebe und dieses Binäre war ja früher völlig klar, Jungs und Mädchen. Und jetzt vor allem in den größeren Städten löst sich das zumindest in weiterführenden Schulen ja schon ein bisschen auf, ne, dass man auch mit den non-binären Zuneigungen sehr stark auch zu tun hat, sich das traut und macht. Das war früher völlig undenkbar. Ne? Und da zurückzudenken, was ist denn eigentlich mit denen, die sich da nicht wohlgefühlt haben und nicht in dieser binären Geschlechtlichkeit aufgegangen sind und das verstecken mussten. Also ich finde das ganz Moment so ganz spannende Thematik, ne? Aber ich glaube, so weit kommen wir heute nicht, oder Tina, was meinst du?
Ich denke, das ist dann schon ein bisschen tiefgreifend, ja.
Aber wir wollten ja sowieso mal eine Liebesfolge machen. Das müssen wir uns alles. Das ist ja Aufgabe für dich, Christian, eine schöne Aufgabe für dich. Einfach mal alle Podcasts nochmal anzuhören, alle Folgen, alles, was mit Liebe zu tun hat, mal rauszuschneiden oder so ein kleines Intro für uns zu basteln. Du hast ja jetzt viel Zeit.
Seht ihr, Tim Bindel kann delegieren wie ein König. Ja, genau. Aber
ansonsten war ich gerne im See. Also wir haben mit den Eltern oft Urlaub gefahren und es hat sich bis heute erhalten, dass ich einfach gerne ins Wasser springe. Und irgendwie vieles prägt sich auch in der Kindheit an, ne? Von den Erfahrungen, die man gemacht hat.
Nehmt das als Fußnote. Ich setze mein Aber mal fort. Ja. Aber immer immer wenn wir hier wen da haben, wo wir Kinder zum Thema machen und die Primarstufe, finde ich es doch immer wieder schade, muss ich dann doch ehrlich sagen, dass wir in Mainz diesen Studiengang nicht anbieten. Ja,
total.
Weil ich habe ja in Koblenz studiert und wir hatten, also ich habe auf Gymnasium studiert, aber wir hatten auch viele von den Einserkursen mit den Grundschulpädagogik-Studierenden zusammen. Und ich sage ganz klar, da sind auch methodisch-didaktische Relevanzen bedeutsam, die auch mir als potenzieller Gymnasiallehrer total gut getan haben. Ich fand dieses Storytelling in der Grundschule, ja, diese didaktischen Besonderheiten, die einfach die Kinder mit sich bringen, total schön und interessant. Mhm. Ja.
Ja, das sehe ich auch. Also die Primarstufe zeichnet sich ja gerade durch die intensivere Didaktik, sage ich mal, aus, dass man da eben einfach ein bisschen mehr dieses, was man eben nicht sieht, verstehen muss. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall die Kenntnisse dazu hat. Das, finde ich, kommt auch bei uns tatsächlich an der Uni in der Sekundarstufe, nicht im Sport, aber in den anderen Fächern ein bisschen kurz, die Didaktik.
Sag mir nochmal kurz, wie war es bei euch? Bei uns waren die Grundschulpädagogen, die haben sich für zwei Fächer entschieden, wobei eins ein Hauptfach sein musste oder eine Sprache, also irgendwie sowas. Ja, Und das wurde 4 Semester studiert und dann haben sie angefangen, praktisch breit zu studieren und Grundschulpädagogik sozusagen die letzten 2 Bachelorsemester und ich glaube noch 3 Mastersemester, nagelt mich nicht drauf fest, aber so war das. Wie ist das bei euch?
Bei uns muss man auch von Mathe, Deutsch und Englisch einfach wählen und das zweite dann entsprechend frei. Für Sport oder Musik gibt es eben Eignungsprüfungen, aber die beiden Fächer wählt man und dann haben wir noch Bildungswissenschaften und Grundschulbildung und in der Grundschulbildung sind alle anderen Fächer drin, die man in der Grundschule studiert, weil es eben gang und gäbe ist, dass man flexibel Kurse oder also Fächer vertreten muss und daher haben wir ja da einen Einblick wirklich in alle Fächer und man kann bei uns die Kurse selbst wählen, deswegen gibt es jetzt nicht wirklich eine Orientierung, wann man was macht. Man sollte natürlich möglichst schon 2-3 Semester studiert haben, bevor man anfängt noch in ein sozusagen fremdes Fach irgendwie Einblicke zu gewinnen, aber das ist nur im Bachelor so, im Master hat man dann wirklich nur seine beiden Fächer.
Ah, okay, also ein bisschen andersrum fast.
Bei uns ist es so, wir müssen ja nicht an dem Thema Kindheit vorbei navigieren, denn wir haben ja auch Bachelor of Arts, also die nicht ins Lehramt gehen, die durchaus ja auch Arbeitsfelder in der Pädagogik haben können, die mit Kindern zu tun haben. Haben wir schon ein paar Sachen in der sozialen Arbeit gemacht oder wenn wir jetzt über Sport vernetzt und Alba Berlin beispielsweise sprechen, ist auch die Klientel 3-10 dabei und mal sehen, was mit der flächendeckenden Ganztagsschule 2026 kommt. Dann kommen ja vielleicht auch Fachkräfte in den Ganztagsbereich rein, die eigentlich nicht aus dem Lehramtsstudium kommen, sondern die andere Ausbildungswege haben. Und wenn ich manche Grundschulkinder so erlebe, dann erleben die ihren Sport und machen ihre Erfahrungen vielleicht auch nicht nur im Sportunterricht, sondern eben in der Pause ganz viel. Das finde ich ein spannendes Feld. Ja, oder auch in vielen anderen Bereichen, wo Bewegung, Spiel und Sport auch irgendwie angeleitet wird oder auch selbst organisiert wird.
Ja, auf jeden Fall. Also da spielt ja viel mit rein, wie auch die Schule eben den Schulhof zum Beispiel gestaltet. Ne? Also da gibt es viele Bereiche, wo die Schulen eigentlich mehr Möglichkeiten hätten, um Bewegung, Sport zu verbessern.
Und auch Vereine strömen ja in den Ganztagsbetrieb auch immer mehr rein. Nachmittagsangebote, das sind ja viele Schulen, zumindest was ich hier auch so aus der Gegend erfahre, fast schon dankbar dafür, wenn Vereine es schaffen, Übungsleiter abzustellen, ÜbungsleiterInnen abzustellen, die dort Angebote übernehmen.
Dann lass uns doch mal da beginnen, oder jetzt drängel ich mal. Ich will jetzt da rein in dieses Thema.
Also dann gehen wir mal raus aus den News, würde ich sagen.
Genau.
Ja? Wir gehen raus. Oder Tim, hast du noch was ganz, ganz Wichtiges, ganz, ganz Tolles auf dem Herzen? Oder bevor wir rausgehen, Leute, ein Vorsatz von jedem von uns, kurz nachdenken, ein Vorsatz von jedem von uns für das Jahr 2023. Ich fange nicht an. Ich bin letztens da. Ja, kurz nachdenken, dann geht's gleich los. Tim, ist dir was eingefallen? Bist du ein Vorsatzmensch?
Ja, eigentlich schon. Aber ich bin ein bisschen vorsatzmüde geworden in den letzten Jahren. Es läuft eigentlich so ganz gut. Dann ist mein Vorsatz, alles soll so bleiben, wie es ist.
Schön.
Ja, ich würde sagen, mein Vorsatz ist, dass ich mein Zeitmanagement so noch weiter optimiere. Ich arbeite ja, wie gesagt, in der Schule und an der Uni. Das hat eben Besonderheiten mit sich. Da habe ich jetzt dieses Jahr so ein bisschen geschoben, wann am besten ich Stunden in der Schule gebe und wann ich in der Uni bin. Und da denke ich, habe ich jetzt eine gute Lösung gefunden. Und mein Vorsatz wäre, dass ich das jetzt so vielleicht noch nächstes Jahr optimiere. Ja, und dass es dann gut miteinander läuft.
Ich habe einen ganz besonderen Vorsatz, weil ich, man kennt mich ja vielleicht, habe ich ja schon häufiger geäußert, als sehr planenden Menschen oder sehr, ja, vielleicht so strukturiert. Und ich habe viele neue Seminare, auch durch meine neue Stelle, die ich hier angetreten habe. Und ich habe mir vorgenommen, alles, was ich neu erstelle an Material, auf so einem Niveau zu erstellen, dass ich es zumindest nicht komplett neu erstellen muss, wenn ich es das nächste Mal brauche. Kennt ihr das, wenn man so denkt, habe ich irgendwie schon mal gehalten? Ich möchte ein bisschen was anders machen, aber nicht nochmal von null alles neu erstellen. Ja, das ist so, dass ich gesagt habe, ja, vielleicht schaffe ich das mal.
Das ist auf jeden Fall eine Chance. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit der Zeit um einen herum zusammen. Ne? Aber man kann schon, glaube ich, auch Materialien schaffen, die eine gewisse Haltbarkeit auch haben.
Ja, insbesondere mag ich das, wenn man eine Methodik hat für ein Seminar, wo die Themen eventuell austauschbar sind. Aber gut. Großes Thema.
Viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Ich werde berichten in der ersten Januar-Folge 2024. Werde ich entweder verzweifelt sein oder top strukturiert. Wir werden sehen. Apropos Struktur, raus aus the News, in die Transition und dann geht's bald los. So, Tina, in der Transition 1 haben wir die Möglichkeit, irgendetwas zu sagen, was völlig abseits von unserer Wissenschaft, von unserem Sport ist. Was wolltest du der Welt da draußen schon immer mal mitteilen?
So habe ich das nie verstanden. Also ich lerne auch jedes Mal neu, was diese Teile in diesem Podcast bedeuten.
Tim, du machst das automatisch. Irgendwas haust du in der Transition raus.
Ja. Das habe ich nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sein. Aber es ist, glaube ich, sinnvoll, diese Einteilung. Das menschliche Gehirn braucht das. Insofern, Tina, du kannst da ganz entspannt auch durch die Transition gehen, ne, dich auch nochmal locker machen oder sowas. Bringst du was mit aus Mainz? Kaufst du hier noch was? So ein kleines Souvenir? Guck mal, da war ich, das war total schön. Die trinken hier Weißwein aus Litergläsern.
Pass auf, es war so schön gestern im Krokodil. Ja, Fußnote, Kneipe in der Mainzer Neustadt, Fußnote Ende. Es war so schön im Krokodil, dass Tina unbedingt nochmal hin wollte, weil sie ihren Schirm vergessen hat, den wir noch abholen. Ja?
Genau, den habe ich den ganzen Tag gestern mitgenommen und dann ganz am Ende.
Den ganzen Tag hat es nicht geregnet, dann den Schirm vergessen und heute Morgen hat es geregnet. Herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, der Schirm ist auch das meist vergessene Objekt, würde ich denken.
Ja, muss man, wobei ich tatsächlich eigentlich nie, ich habe noch nie irgendwas liegen lassen, also gut, jetzt den Schirm, aber ich habe noch nie was verloren. Also es war immer, dass ich dann mir schnell aufgefallen, dass es fehlt und ich es schnell wiederholen konnte. So. Ja.
Handschuhe war es bei mir ähnlich, habe ich jetzt einen Trick gemacht. Ich habe mir sehr hochwertige Handschuhe gekauft. Sehr hochwertige Handschuhe. Bei Schirm habe ich mich noch nicht getraut. Aber vielleicht bringt das was, sich einen sehr hochwertigen Schirm, so einen 89-Euro-Schirm zu kaufen.
Gibt es sowas?
Ja.
Echt?
Na klar.
Oh. Ja. Ist das dann ein Markenschirm oder hat der Qualität oder beides?
Ist beides. Ich denke beides.
Okay. Also ich habe so einen kleinen inneren Monk manchmal, wenn ich aus dem Zug aussteige, ich fahre ja häufig Zug, ja, und dass ich dann teilweise denke ich mir, Christian, bist du irgendwie blöd, gucke ich dreimal nach, ob ich irgendwas eingesteckt habe oder ob es mir doch irgendwer geklaut hat. Ja. Ja, also
Schlüssel, ich verliere Schlüssel. Ich verliere tatsächlich Schlüssel. Und es gibt so ein paar Dinge, da frage ich mich, wie viele Jahrhunderte muss man noch mit diesen Objekten zu tun haben? Schlüssel, das finde ich, das wirkt so alt gegen all die anderen. Ich will endlich, dass ich mit meinem Auge alle Türen öffnen kann oder zumindest mit meinem Daumen.
Also das ist bei mir tatsächlich schon out. Ich wohne in einem Haus, wo man nur so eine Karte hat, siehst du, die in meinem Handy mit ist. Das heißt, ich brauche für alles nur mein Handy und halte das eben dann jeweils da an die Tür oder so und habe nur mein Handy, was ich immer bei mir haben sollte.
Ich will das haben.
Dann bleib doch in Potsdam.
Ich will das haben. Ich will mit meinem Gesicht alles kaufen und aufschließen können, was mir zusteht.
Ja, nee, schön. Also es gibt ja schon so Thema Smart Home. Ja, gibt es ja schon so verschiedene.
Was magst du doch bestimmt, oder?
Ja, ich habe mich, truth be told, noch nicht an die Haustür getraut.
Mhm.
Weil ich da immer denke, ist ein komischer Gedanke.
Schlüssel.
Aber da denke ich mir immer, yo, diesen, also du setzt dann praktisch den Adapter auf das Schloss drauf, ja, und kannst das auch elektronisch aufmachen. Aber da denke ich mir immer, das kann doch wer hacken.
Aber wie lange gibt es Schlüssel schon? Da können wir wieder Wette machen. Ich glaube, Schlüssel gibt es einfach mal seit 15.000 Jahren. So. Nächste Ding, Schnürsenkel. Ich werde da jedes Mal, ich will das nicht akzeptieren, dass das Beste ist, was es da tatsächlich gibt.
Ja, das ist Wahnsinn. Nee,
Klettverschluss.
Das kann nicht wahr sein. Willst es in 2000 Jahren immer noch Schnürsenkel und Schlüssel geben?
Wahrscheinlich schon. Ich meine, Schleife bilden ist ja auch eine Fähigkeit irgendwie. Aber also für die Grundschule wäre es schon super, wünschenswert. Ja. So.
Super Transition. Genau, die Schleife, die Grundschule, die Körpererfahrung.
Komm, sehr das ist gut. Also,
dann gehen wir rein, gemacht. Leute.
So
die Schleife
das.
In der Grundschule. Let's go with Körpererfahrung.
So, Tina, was ist das Forschungsfeld? Was interessiert dich da? Was ist da los?
Also mein Thema ist Körpererfahrung in der Grundschule und zwar spezifisch in der ersten Klasse.
Das ist früh.
Das ist früh, genau. Und wenn ich dann auch noch sage, weil es mir eben darum geht, so im Großen und Ganzen irgendwie Bewegungsfreude zu fördern, dass eben alle ja wirklich Spaß an der Bewegung, am Sport haben, dann kommen viele so, was in der ersten Klasse, da haben die doch noch alle Lust, da rennen die doch alle gerne rum. Und man muss aber sagen, dass man doch oft schon in der Grundschule, in der ersten Klasse Kinder hat, die so Anzeichen haben, dass sie Sport verweigern, immer Bauchschmerzen haben, Sachen vergessen, was eher darauf dann doch hindeutet, dass sie schon teilweise wirklich Sport verweigern. Und ich sehe da halt auch einfach die Grundlage, dass wenn da schon irgendwas, also das ist ja dieser große Übergang, ne, Kita, Grundschule. Und wenn in der ersten Klasse, die dann schon auch nicht mitkommen irgendwie, weil eben sie vorher eben vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen gemacht haben, dass dann die nächsten Jahre eben immer schwerer werden und deswegen ja, forsche ich in der ersten Klasse.
Es beginnt ja da schon massiv in der Kita, eigentlich auch noch davor und in der Familie, aber ich glaube, die Kita ist eigentlich so ein klassisches Feld, wo man sich auch mit dem Thema Bewegungserfahrung befasst. Es gibt noch nicht so das Curriculum, es geht da eben darum, ne, wenn man an Renate Zimmer beispielsweise denkt und dann gibt es so ein Thema in der Pädagogik, Übergänge, wir müssen auch an die Kita mitgucken. Kannst du diesen Übergang auch mal schaffen? Also was ist in der Grundschule plötzlich neu im Vergleich zur Kita oder zum Hort?
Ja, also in der Kita ist ja wirklich, dass man oft eher so einen wirklich ganz freien Raum bietet, wo die Kinder sich einfach bewegen können, wo die eben einfach spielen können. Vielleicht führt man schon erste Spiele, sage ich mal, ein, aber meistens haben die einfach so einen vorbereiteten Raum, wo die Kinder rein können und spielen können, ganz viel ausprobieren können, dieses Explorative, was eben auch dann für die Körpererfahrung ganz wichtig ist. Und in der Grundschule ist dann auf einmal so ein festes Curriculum da. Da ist der Rahmenlehrplan von den jeweiligen Bundesländern, die Schulen haben das nochmal so, wie sie das individuell dann einführen und da müssen die auf einmal so ganz feste Vorgaben lernen, wie werfe ich jetzt ganz spezifisch einen Ball, wie muss ich jetzt ganz spezifisch springen, so wie, also ne, da gibt es eben auf einmal ganz feste Vorgaben und das Spielerische ist zwar noch da, aber viel, viel eingeschränkter als in der Kita.
Vielleicht geben wir unseren HörerInnen da draußen noch eine kurze Definitionshilfe, weil wir haben gerade schon zwei Begriffe unterschiedlich benutzt, die aber nicht unbedingt deckungsgleich sind. Vielleicht kannst du uns kurz weiterhelfen. Also es gibt einen Unterschied, beziehungsweise es gibt die Begriffe der Körpererfahrung und der Bewegungserfahrung. Vielleicht kannst du uns da mal auf die Sprünge helfen.
Genau. Bewegungserfahrung ist das, was man sich so vorstellt. Unterschiedliche Bewegungen. Eben, man gibt die Möglichkeit, irgendwie so einen Kasten, man stellt einen Kasten hin und sagt, versuch mal da unterschiedlich drüber zu kommen. Das ist Bewegungserfahrung. Und das, was jetzt daraus Körpererfahrung macht, ist, dass man noch darüber spricht, wie hast du dich denn dabei gefühlt? Wie hat sich das für dich angefühlt? Wie hat dein Körper sich dabei angefühlt? Also, dass man eben diese affektive Ebene diese oder emotionale Ebene, das Gefühlsleben mit berücksichtigt, weil das macht ja das, was die Erfahrung ausmacht, ne? Wir erleben das alle unterschiedlich und daraus kommen auch unterschiedliche Erfahrungen dann zustande.
Hast du da auch so einen Inklusionsgedanken dabei bei der Geschichte?
Ja, also man, oder sag mal, ich würde schon vorsichtig sein, dass man nicht so eine Defizitorientierung hat, in dem Sinne, wir kümmern, da geht es nur um die Kinder, die irgendwas aufholen müssen, auch den stärkeren Kindern würde ich jetzt mal sagen, ist also, oder für die ist es hilfreich, mehr Körpererfahrung zu sammeln, weil man eben mit so einer großen, diversen Basis, sage ich mal, an Körpererfahrung einfach viel mehr hat, worauf man zurückgreifen kann für unterschiedliche Sportarten, um Lösungen zu finden. Aber natürlich ist der Inklusionsgedanke auch dabei, dass eben alle Kinder für sich irgendwie eine Form finden, wo sie sich mit Bewegung, mit Sport wohlfühlen.
Welche Körpererfahrungen sind denn wichtig für Kinder?
Also ich muss sagen, das ist natürlich ja ein Begriff, also das ist jetzt die, sag ich mal, Definition, die ich so gewählt habe und ich richte mich da nach Funke Wienicke, der das in vier Leibvorstellungen nennt er das, ja, sage ich mal, definiert hat. Und ich finde das eigentlich auch ganz gut, weil er möchte eigentlich von dem Körper weg, was ja, sage ich mal, dieses feste anatomische Konstrukt irgendwie ist. Und Leib, das war natürlich damals auch noch ein bisschen mehr innen.
Körper
aber
haben und Leib sein, das hatten wir schon mal mit einem Gast hier, ne, ja, auseinandergenommen. Christian, Sebastian Ruin war.
Ach ja, da, schön.
Das ja, ja, wir lernen ja hier auch.
Genau, ja. Ja. Also der macht ja da auch in die Richtung ganz viel. Und damit man eben Leib eher dieses Konstrukt hat. Und da gibt es das Werkzeugleib. Das ist so das, was wir, glaube ich, eher aus dem Schulsport kennen. Eben den Körper so als Werkzeug benutzen, ja, um eben diese Aufgabe irgendwie in den Korb zu werfen oder ne, um so eine Aufgabe zu erfüllen. Und dann gibt es den Sinnesleib. Das ist eben wirklich die Erfahrung mit dem Körper, mit allen Sinnen, Gleichgewicht, Sehen, Hören. Also sage ich mal, das ist ja mehr, was im Sport so wichtig ist. Propriozeption ist ganz wichtig. Und dann haben wir den Sozialleib. Das heißt, die Erfahrung im Spiegel der anderen. Also wie ist das, mit anderen Sport zu treiben? Sowohl, sage ich mal, im Team irgendwie. Ne? Wie fühle ich mich im Team, in dem ich gerade spiele? Aber wie ist es auch, dass die anderen mich auch sehen jetzt dabei? Ne? Wie fühlt sich das an? Und das Letzte ist so das Symbolleib. Das ist, wie kann ich mit meinem Körper etwas darstellen? Ja, also eben eher, sage ich mal, so da in die ästhetische Richtung. Und das sind so die vier Bereiche, wo man irgendwie Körpererfahrung fördern kann. Mhm. Und man sieht, das überschneidet sich schon, aber ja, das ist natürlich schwierig im Sportunterricht. Mhm.
Vielleicht noch eine kleine wissenschaftliche Klammer für unsere empirisch interessierten HörerInnen da draußen. Du hast ja ein Mixed Method Vorgehen vor, sage ich jetzt mal. Vielleicht kannst du uns ganz kurz, ohne dass wir jetzt hier zum, ohne dass wir hier zur Theorievorlesung werden, was Forschungstheorie angeht, was hast du vor? Wie möchtest du Daten erheben?
Genau, also ich wollte ursprünglich eigentlich gerne was man für die Schule auch nutzen kann, aber ich habe festgestellt, bevor ich irgendwie ein Konzept oder sowas entwickeln kann, brauche ich erstmal diese Basis, inwiefern ist denn Körpererfahrung tatsächlich in der Grundschule, in der ersten Klasse vorherrschend im Sportunterricht, wo werden da Situationen oder Möglichkeiten geboten und deswegen will ich erst einen Fragebogen an die Lehrkräfte im Land Brandenburg senden, eben in dem Sinne quantitative Daten sammeln, was sie zur Körpererfahrung wissen, was sie sich darunter vorstellen und inwiefern sie denken, dass sie das im Sportunterricht irgendwie ja, den Kindern ermöglichen. Und dann in einer zweiten Phase gehe ich in die Schule natürlich rein und möchte gern Sportstunden filmen und mich direkt danach dann mit den Kindern und den Lehrern jeweils über verschiedene Situationen austauschen, weil in der ersten Klasse kann man natürlich denen noch keinen Fragebogen oder so geben und da ist am besten, wenn man mit den Kindern redet und mir ist auch ganz wichtig, die Perspektive der Kinder auch zu haben, das ist dann qualitativ.
Wenn wir zurückkommen, Leute, vielleicht kurz mal auch so ein individuelles Beispiel von uns, Thema Körpererfahrung. Habt ihr was so in eurem Gedächtnis, wo ihr sagt, das hat mich persönlich, also euch im Sinne von uns, also das hat jeden von euch irgendwie geprägt im Sinne von einer ganz besonderen Körpererfahrung im Sport/Sportunterricht. Vielleicht da eine kurze Rückfrage, bevor ich meine äußere. Du hast auch so miteinander dieses Sozialaffektiv, wie hast du es genannt? Ja, ja. Also diese Perspektive. Spielt da Scham auch eine Rolle? Ist das auch eine Körpererfahrung in dem emotionalen Bereich?
Also ich sag mal, das ist dann so eine Fortführung, was dann sozusagen daraus entsteht, dass ich mich nicht wohlfühle in der Gruppe, kann eben Scham sein. Aber das würde dann schon, also das geht dann schon sehr weit, sag ich mal. Es geht erstmal nur darum, diesen Moment zu erfassen, würde ich sagen.
Klaus Krieger und eine Arbeitsgruppe mittlerweile vor 20 Jahren hatten mal so dieses Thema der doppelten Verletzlichkeit herausgearbeitet, das sicher auch für die Grundschule gilt, also dass eben gerade im Sportunterricht Themen drin liegen, Erfahrungen drin liegen können, wo man sich eben wehtut. Das ist, glaube ich, relativ relevant und gleichzeitig, das ist einmal die körperliche Verletzung und dann vor anderen sich weh zu tun, ist natürlich für Kinder auch so eine Art Verletzung, das meinte er damit. Und wenn ich zurückdenke oder wir haben auch mal ethnografische Studien in der Grundschule gemacht, dann spielt so dieses, ja, sich trauen, sich auch weh zu tun im Sport eine Rolle. Es gibt ja nicht nur da schöne Körpererfahrungen, wenn ich mich selbst erinnere an meine Kindheit, ich fand immer das von irgendwo runterspringen, fand ich nicht gut. Und ich habe mich auch später in der Jugend mal verletzt bei sowas. Ich habe immer so einen Struggle mein Leben lang mit der Höhe eigentlich und mit der Idee, ich springe irgendwo runter und belaste die Schwerkraft so irgendwie, ne? Und das ist ja schon so eine ganz kindliche Körpererfahrung. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen ergänzen, dass wir dann noch ein paar Beispiele haben, ne? Also fallen, springen, was gehört noch alles dazu für die Kinder?
Genau, also es geht eben hier darum, dass man eben, wie ich schon vorhin meinte, so diesen explorativen Raum irgendwie gibt. Aber den man natürlich entsprechend vorbereitet, dass man eben in dem Sinne vielleicht mehr Möglichkeiten bietet, wo die Kinder sich daran tasten können, eben von Höhe irgendwo runterzuspringen. Aber auch, dass sie den Körper eben anders mal wahrnehmen, zum Beispiel, dass man rennt und dabei mal die Luft anhält. Also sowas ganz anderes. So, da nimmt man auf einmal wahr, irgendwie, wie ist denn das, wenn man nicht atmen kann und sich trotzdem bewegt? Geht denn das? Dann ist natürlich auch, was ihr meint, so, dass man auch sich vielleicht abschauen kann bei anderen, was finden die denn da für eine Lösung, was kann man denn da noch machen und dann denkt, ach, das kann ich auch mal ausprobieren, weil ich eben, was weiß ich komme aus einer turnerischen Richtung oder so, dann liegt mir das natürlich ein bisschen mehr. Also sowas sind auf jeden Fall Sachen, dass man einfach die Vorgabe gibt, versucht das mal anders oder man gibt ich mag auch gerne so Schattenläufe, dass man einem Kind sagt, also ne, die Kinder laufen immer zu zweit und erst darf der eine zum Beispiel durch den Parcours laufen und dann der andere muss das nachmachen und dann wechseln die beiden und dann finden das die Kinder auch ganz toll, sich zu überlegen, ach, was mache ich denn jetzt mal, was ganz anderes, was der andere dann mitmachen muss, so.
Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es geht ja jetzt schon in so eine Richtung, wo man oder wo du auch darüber nachdenkst, es kommen so Handlungsempfehlungen vielleicht raus, wie lässt sich ein erfahrungsorientierter Grundschulsport in der Einstiegsphase machen, sage ich mal. Vielleicht aber nochmal einen Schritt zurück und das Nachdenken darüber, warum will man das eigentlich? Was ist denn das Gute an welchen Erfahrungen eigentlich? Gibt es auch Körpererfahrungen, die man Kindern nicht machen lassen möchte? Nehmen Kinder sich selbst ihre Erfahrungen? Muss man sie irgendwie anstiften dazu? Das ist mir noch nicht so ganz klar, wie das so vor dieser normativen Wendung kommt. So, warum eigentlich, was ist warum gut?
Also jetzt, warum man sozusagen vielfältige Körpererfahrungen anstreben sollte.
Ja, oder welche? Ja, vielfältig würde ich erstmal tatsächlich hinterfragen. Es gibt sicher auch welche zu vermeiden, oder? Ist jede Körpererfahrung eine gute?
Ich würde schon sagen, dass, oder nicht gut, sondern hilfreich. Also, weil wenn man auch erfährt und eben auch in die Richtung mal sich zu irgendwas überwinden muss, dann kann man eben erfahren, entweder ist das was mir nicht liegt, kann ich vielleicht eine Lösung finden, dass es mir liegt. Aber natürlich kann man so auch rausfinden, was einem einfach nicht liegt und wo man dann später eher vielleicht schon Bogen drum macht. Aber da ist man, also ist natürlich dann die Lehrkraft gefragt, dass die auch viel in dem Austausch natürlich mit den Kindern ist und das auch bei den Kindern fördert, dass die Kinder das auch reflektieren können. Das Reflektieren ist ja das, was dann die Erfahrung daraus macht. Man hat das Erleben und die Erfahrung ist dann das, wie die Kinder das selbst reflektieren können.
Es ist eine wichtige Erfahrung, relativ festen Ball an Körper zu kriegen.
Ich würde sagen, dass das gehört natürlich im Sport dazu und es ist eine Erfahrung, wo man dann reflektieren muss, warum ist das passiert. Da kann man einerseits reflektieren, eben im Sinne zum Beispiel Sozialabs, ne, mit den anderen irgendwie, dass inwiefern gehen die anderen darauf ein, wie gut ich jetzt vielleicht eben schon mit Bällen umgehen kann und andererseits dann für mich irgendwie, da war ich vielleicht nicht aufmerksam oder dann ist Werfen und Fangen vielleicht noch ein Problem. Also das ist natürlich keine schöne Erfahrung.
Ich will mal, eine ganz wichtige, darf ich da kurz noch, weil du bist ja noch eine junge Wissenschaftlerin, da muss man auch so ein bisschen nachbohren, vielleicht kann man noch was ändern, vielleicht stimmt es ja auch noch nicht so ganz oder so. Das ist ja, glaube ich, ein ganz zentrales Thema, weil die Kinder da sehr unterschiedlich sind. Es gibt ja auch Cluster von Grundschülern, die bestimmte Erfahrungen gerne mögen, die andere nicht gerne mögen. Zum Beispiel das Thema Objektbewegung, finde ich im Moment relativ spannend. Selbstbewegung und Objektbewegung. Was wir in einem Projekt hier Mein Sport auch rausfinden, es gibt Kinder, dritte, vierte Klasse, die einfach nicht so viel anfangen können mit der Objektbewegung. Irgendwas wegzuwerfen, irgendwas aufzufangen, dann auch was an den Körper zu kriegen. Aber die haben unwahrscheinliche Freude und Fantasie auch in der Selbstbewegung. Findest du nicht auch, dass man das schon relativ früh auch dann irgendwie unterscheiden kann und manche, das provoziere ich ein bisschen, und manche junge Menschen auch vor den Bällen schützen muss? Ein Leben ohne Ball ist möglich. Mhm. Ein gutes Leben ohne Ball ist möglich.
Also ich muss sagen, das betrifft halt mich auch gerade persönlich. Wir hatten das Thema gestern tatsächlich auch, dass ich auch gerade in der Kindheit mit Bällen da nicht so ein gutes Verhältnis
Bälle
hatte.
Lass die Bälle aus der Grundschule ja. raus. Wir machen mal ganz radikal. Erste, zweite Klasse. Es gibt sogar, ich kenne einen Lehrer, der das in der siebten Klasse macht, mal nichts mit Bällen. Wir machen ein Jahr lang nichts mit Bällen. Ich würde sagen, mal ganz radikal, ganze Grundschule keine Bälle. Machen die genug, machen die draußen. Lass die in Ruhe mit Bällen, sollen sich selbst bewegen und Erfahrungen machen. Findest du gut? Guten Vorschlag?
Nein.
Oh, okay. Ich vielleicht auch nicht, aber vielleicht hilft uns das weiter für die Diskussion ein bisschen.
Ja, ich würde sagen, Bälle ja, aber unterschiedliche Bälle, unterschiedliche Materialien eben. Ne?
Keine harten Bälle.
Genau, vielleicht eben fängt man erstmal mit Softbällen an, so keine harten Bälle, andere Materialien, Tücher auch mal, damit eben auch die Kinder herausgefordert werden, die eben zum Beispiel schon seit sie drei sind im Fußballverein sind oder so, ne, dass man die dann auch so ein bisschen zwingt, sage ich mal, eben auch mal eine andere Perspektive einzunehmen und mal andere Erfahrungen zu machen. Die sind dann natürlich am Anfang auch nicht so glücklich darüber, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man denen auch andere Zugänge zeigt.
Ich habe ganz gespannt zugehört bei eurem Zweikampf hier in den letzten Minuten.
Du kannst doch weiter gespannt zuhören, denn ich hätte noch ganz viele Fragen.
Ich weiß,
okay,
du hast auch schon tief eingeatmet. Das ist auch schon in Ordnung.
Du kannst mal kurz auf Toilette gehen,
wenn du möchtest. Tim Bindel kurz vorm Hyperventilieren. Aber eine Frage so im Thema oder eine vielleicht auch eine Arbeitsthese, Körpererfahrung, viel hilft viel? Fragezeichen?
Ja, also...
Oder, Entschuldigung, ich ergänze, viele helfen viel, so müsste ich sagen. Also viele helfen viel?
Ja. Viele Erfahrungen helfen
ja, viel. Genau.
Habe ich es auch verstanden.
Fragezeichen?
Ja.
Danke.
Ja. Also das kann man tatsächlich auch aus anderen Fächern übernehmen oder es gibt auch so ja im Sport Entwicklungsmodelle, wo man auch genau gerade in dieser Phase sagt, da sollte man vielfältige Erfahrung sammeln, weil umso mehr Erfahrung du hast, umso mehr kannst du dann später flexibel das auswählen, was du brauchst, sage ich mal. Umso mehr, man übt ja auch, wenn man jetzt dann eben später eine spezifische Sportart ausübt, dann macht man ja auch nicht immer du schießt das gleiche Tor, wirft gleich oder macht immer die gleiche Sache, sondern macht das ja auch eben irgendwie aus verschiedenen Positionen. Und da sagt man eben auch, dass das hilfreich ist. Oder in Mathe zum Beispiel oder in der Mathematik zum Beispiel in Richtung Rechenschwäche ist das auch eine Sache, dass man sagt, man muss ganz viele unterschiedliche Zugänge irgendwie mit den Kindern üben, so dass die für sich den Zugang finden, der ihnen hilft und der für sie sich gut anfühlt. So.
Das heißt, es geht einher mit, eigentlich auch passt ganz gut zu dem, dass du eben das Nein, Tim, entgegnet hast, weil wenn wir komplett Bälle rausstreichen würden, würden diese Körpererfahrungen den Kindern nicht zur Verfügung stehen. Egal wie sie sie dann bewerten, einige bewerten sie vielleicht als negativ, andere als positiv, aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass wenn wir nur Bälle haben oder eine Überzahl, eine Vielzahl von Bällen, dann geht das natürlich auf Kosten von anderen Körpererfahrung. Ich glaube, so können wir uns auf einen Common Ground bewegen. Würdest du da auch zustimmen, ja?
Ich würde sagen, das Ziel sollte dabei sein oder das Wichtige, dass die Kinder dann natürlich mit den negativen Erfahrungen nicht allein gelassen werden, sondern man ihnen aufzeigt, wir reflektieren jetzt zusammen, was kann man denn ändern, damit sich diese negative Erfahrung nicht wiederholt. Eben im Kontext, dass man ein Spiel anpasst eben mit Bällen, dass man andere Regeln einführt oder eben, was kann ich irgendwie dem Kind als Hilfe an die Hand geben.
Aber wie kommt man da, also jetzt nicht, dass du da jetzt unbedingt eine Antwort bereithalten musst, aber ich frage mich gerade, wie kommt man denn unbedingt an diese Erfahrungen, an diese negativen Erfahrungen so ran, frage ich mich. Also die werden ja nicht immer erst recht nicht werden die artikuliert, verbal, ja. Aber auch manchmal kann man auch den Kindern im Sportunterricht ja nicht zwangsläufig ansehen, was sie jetzt mit der Erfahrung machen. Muss ich das als Lehrkraft aktiv thematisieren? Also vielleicht da schon eine These, ohne dass du jetzt da vielleicht ist ja auch Ziel deines Promotionsvorhabens, da vielleicht Ideen zu entwickeln, aber vielleicht schon mal so vorneweg was von dir
zu sehen, ja. Also ich habe zum Beispiel schon mal in Genf ja gearbeitet und da eine Klasse gesehen, die von der ersten Klasse an dieses Reflektieren ganz stark geübt hat. Und die Kinder waren da wirklich gut da drin, eben zu artikulieren, wie es ihnen damit geht und hatten eben in dem Sinne auch kein Schamgefühl oder konnten das mit den Kindern besprechen, dass sie da ein Schamgefühl zum Beispiel haben oder der Ball zu hart war. Und die stürmen dann eben nicht, wie man es oft in anderen Klassen sieht, dann wütend zum Beispiel aus der Turnhalle raus oder als Reaktion hauen dann den, der eben einen hart abgeworfen hat. So. Das ist natürlich was man als Lehrkraft, würde ich sagen, ist einfach so ein Feingefühl, was man hat. Man kennt eigentlich seine Klasse, man kann die Kinder meist gut einschätzen. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass ich mit dem, was ich mache, da vielleicht solche Vorgaben oder irgendwie ja was Festes hat, weil das ist das Problem mit der Körpererfahrung. Die Literatur, die ist aus dem letzten Jahrhundert so. Und heutzutage, jetzt so langsam, gibt es eben Sebastian Ruin oder so, die eben sich damit mehr wieder beschäftigen. Aber es ist was sich schwer fassen lässt. Deswegen, es gibt auch keinen festen Test oder so. Das hätte ich gerne gemacht, einen Körpererfahrungstest, aber den gibt es eben nicht. Und sowas neu zu entwickeln, ist natürlich sehr aufwendig.
Es kommt ja auch zu einer Zeit, wo Kindheit ja mit immer weniger Körpererfahrung in der Freizeit zu tun. Da möchte man also aus einer kritischen Pädagogik vielleicht drauf gucken. Insofern kann man dein Vorhaben ja schon mal als ein bisschen auch so vielleicht so ein defizitorientiertes Vorhaben auch einstufen. Also jetzt wird's wichtig für den Sportunterricht, sich um das zu kümmern, was die Kinder vielleicht zu Hause nicht mehr so haben. Hast du diesen Hintergedanken?
Ja, den hatte ich natürlich schon mit dabei, weil man das ja eben sieht. Wie gesagt, ich habe auch mit Kindern zu tun, die eben noch in der Kita-Zeit sind. Und da sieht man dann auch eben bei einigen, was die für Schwierigkeiten haben. Aber natürlich auch in der Schule, ne? Stichwort zum Beispiel Seilspringen. So. Also bis die Kinder Seilspringen können. Wir brauchen auf jeden Fall 1-2 Stunden, dass die Kinder sich nicht halb den Hals abreißen, sondern wir das schaffen, einfach nur das Seil von hinten nach vorne zu schwingen. Weil das was ist, was die anscheinend eben gar nicht mehr irgendwie in ihrem Alltag oder eben vor der Schule schon mal gemacht haben oder ausprobiert haben.
Und um nochmal zur Forschung zurückzukommen, das sind die Dinge, die du jetzt zunächst einmal untersuchen möchtest. Also was für Erfahrungen erlaubt ein ja, ausgewählter oder ein Fallbeispiel eines Sportunterrichts welchen Kindern?
Ja, also ich will erstmal erfassen, was die Lehrkräfte denn überhaupt, weil wir können ja nicht irgendwas in der Schule einführen wollen, wovon die Lehrkräfte gar nicht so eine Ahnung haben. Und ich glaube, Körpererfahrung ist so ein Begriff, wo die meisten erstmal so sagen würden, ja, so irgendwie sagt mir das schon was, aber so ganz genau ist es nicht klar. Und wenn man das gar nicht im Kopf hat, was man eben für verschiedene Erfahrungen so bewirken kann oder, sage ich mal, Möglichkeiten dazu geben kann, dann kann man das natürlich auch nicht fördern oder die Kinder da auch fordern, dann, ne, wenn man nicht die Defizitorientierung hat. Und deswegen ging es mir erstmal darum, erstmal eine Basis zu haben, wie sieht das bei den Lehrkräften aus, was ist die Meinung dazu und wie sieht es tatsächlich im Unterricht aus? Ist der Unterricht vielleicht eben nur an dem Werkzeugleib orientiert und gar nicht auf den anderen Leibvorstellungen?
Ich würde, wenn ich so auf meine Erfahrung zur Forschung in der Grundschule blicke, dann wird sehr, sehr oft am Anfang werden so Bewegungsparcours gemacht. Da wird also eine ganze Halle irgendwie aufgebaut und man kann balancieren, man kann schwingen, ne, man kann irgendwo runterspringen. Und da würde ich sagen, ja, das passiert doch. Da sind doch Bewegungserfahrungen mit drin. So, das können doch alle Grundschullehrer irgendwie die Halle mit Material aufbauen und sagen, okay, das geht da jetzt mal, mach hier Dschungel und Schatzsuche und sowas. Aber es darf mehr sein, oder?
Also einerseits ist, das wäre gut, wenn das überall wäre. Das ist aber tatsächlich nicht überall, dass man so einen Bewegungsparcours hat, weil man in den meisten Rahmenlehrplänen schon in 1., 2. Klasse doch spezifischere Vorgaben hat. Natürlich hat alles einen spielerischen Kontext. Und eine Kritik an Funke Wenige ist ja auch, dass viele so meinen, da spielen die ja nur. Aber es geht ja darum, wenn man so einen Parcours macht, das kann man eigentlich fast in jedem, es gibt ja diese Bewegungsfelder, ne, an die verschiedenen Sportarten orientiert so, dass man immer den Parcours oder die Halle so vorbereitet, dass man da natürlich ein Ziel als Lehrkraft damit verbindet. Und dann ist es natürlich auch die Sache, was haben die Schulen denn für materielle Voraussetzungen? Also zum Beispiel auf dem Land, ne? Also ich kenne super Schulen, top ausgestattet mit sonst was, aber ich habe auch schon an Schulen eben Praktikas gemacht. Die haben eben 3 Bänke und einen Kasten und das war's eben. Also da sind nicht mal unbedingt Matten vorhanden, weil die einfach schon 20 Jahre alt sind und nicht mehr benutzbar sind. Oder da leben Mäuse drin. Oder also ja, da haben die Schulen auch nicht so viele Möglichkeiten, im Sinne einfach so einen tollen Parcours aufzubauen.
Man sagt ja auch, der Raum ist auch ein Erzieher. Es gibt den Schulhof. Manche Kinder haben vielleicht ein Umfeld, wo Spielplätze oder Ähnliches sind. Letzte Frage in diesem Bereich. Welche Rolle spielt da eigentlich im Endeffekt die Lehrkraft? Oder ist es möglich, einfach einen so schönen Raum zu gestalten, der so stark einlädt zu unterschiedlichen Erfahrungen?
So wie dieser Podcast-Raum übrigens.
Genau. Ja. Brauchst du ja auch keine Lehrer, sondern wir gleiten dich da so durch. Ne?
Du machst die Erfahrung an Erfahrung.
Genau. Ja, also die Schule entwickelt sich ja auch dahin, dass die Lehrkraft mehr ein Lernbegleiter werden soll in vielen Bereichen. Und ich will hier auch nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt nicht nur darum geht, bei Körpererfahrung nur diese Bewegungsparcours zu machen. Man kann das, wie gesagt, in jeder auch Sport, also ne, wenn man jetzt an Vereine denkt und so, da kann man das auch mit integrieren. Aber ja, natürlich, umso mehr man Materialien hat, umso mehr kann man irgendwie da auch schöne Möglichkeiten erschaffen, dass die Kinder mal irgendwas machen, was sie eben noch nicht kennen, was sie eben zu Hause nicht machen können. Ja.
Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank, Tina, übrigens, dass du, das muss ich jetzt auch mal ganz so, muss ich ganz selbstbewusst dir gegenüber auch sagen. Ich finde es auch beeindruckend, dass du dich in der relativ frühen Phase deines Promotionsvorhabens hier bereit erklärt hast, hier teilzunehmen. Und vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir können schon die feste Einladung aussprechen, wenn du in 2 Jahren, hast du einen Timetable so?
Ja, so 2-3 Jahre hoffe ich, dass ich fertig bin.
Ich glaube, wir kriegen noch einen Podcast-Slot für dich und dann kann man sich Folge 41, die das ja ist, zusammen mit Folge 78.
Oha.
Keine Ahnung, einfach mal so rausgehauen. 78 anhören und man kann schauen, was draus geworden ist. Ja, also und dann gucken wir, ob die Kinder das auch so fühlen. Und das war unser wissenschaftlicher Blog zu Fühlst du das auch? Körpererfahrung in der Grundschule. Ja, kleiner Nachklang, wie wir immer so sagen. Bist du zufrieden, Tina, was wir so gefragt haben? Kamst du mit allem, war für dich okay? Möchtest du noch was sagen so zu deinem Thema? Hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst, das ist auch noch spannend, dem Zusammenhang?
Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt hier das erste Mal das so versuchen konnte, ja auch mit anderen zu kommunizieren. Ich rede ja mit vielen verschiedenen Leuten drüber, aber seltener natürlich so mit Leuten aus dem Fach, weil ja bei uns an der Uni der Bereich ja noch recht klein ist, sage ich mal, oder jetzt gerade die Sportdidaktik für die Primarstufe. Aber auch einfach mal sich solchen Fragen zu stellen, ja, die dann eben wirklich nachbohren, das ist ja auch das, was Wissenschaft ausmacht, dass man eben natürlich immer kritisiert wird. Und das war natürlich auch was so, also so vorher mit dem Podcast noch mal sehen, was dann danach die Leute sagen. Aber also ja, ich bin da natürlich auch noch im Prozess und bin aber eigentlich ganz zufrieden und hoffe, dass viele Leute jetzt vielleicht sich auch mal mit der Körpererfahrung auseinandersetzen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Also es gibt ja gar nicht so viele Promotionen im Primarbereich, muss man sagen. Noch weniger Promotionen aus dem Sport heraus im Kita-Bereich. Und du bist ja wirklich im sehr frühen Alter, das gibt es ganz selten. Das ist ganz wichtig, dass da was passiert. Und ich hoffe, dass es für dich auch Austauschplattformen gibt. Gestern war auch jemand da, ich weiß nicht, ob du noch mit deinem Promoventen, den wir hier auch haben, zum Kindersport noch sprechen konntest. Da ist einfach noch total viel möglich, ist auch ein Feld, das, was man auch immer wieder aktualisieren muss, finde ich. Und ja, dieses Thema auch mit Diversität, auch mit denen klarzukommen, die sich von Anfang an irgendwie nicht so richtig wohlfühlen im Sportunterricht, finde ich extrem wichtig. Also, dass du das im Auge hast, aber ich glaube, das hast du. Das hat man gar nicht so besprochen eben, aber es geht nicht um alle, nicht alle Kinder sind da gleich, sondern ich finde, es geht auch so um die es einfach irgendwie nicht so einen Zugang haben, ne?
Ja, also natürlich gibt es, also Übergewicht ist ja ein Thema, was einfach immer mehr in der Schule präsent ist. So, diese Kinder muss man irgendwie an die Hand nehmen und denen zeigen, ey, du kannst trotzdem Möglichkeiten finden, dich zu bewegen. So, du musst jetzt nicht sofort super fit werden, aber einfach, dass du was findest, was dir Spaß macht. Oder auch dann so gesundheitliche Sachen wie zum Beispiel Asthma oder so. Da gibt es ja auch noch immer viele, denen gesagt wird, die dürfen irgendwie gar keinen Sport machen oder so. Und die müssen sich auch viel bewegen und Möglichkeiten finden. Und ich glaube halt, dass dieses Thema Körpererfahrung einfach da jedem Kind irgendwie den Raum bieten kann, so was zu finden, was ihnen Spaß macht und dass eben auch jeder dann auch wirklich so diese Bewegung ein Leben lang mitnehmen kann, hoffentlich.
Ich habe das gestern ja schon, wir haben das so informell ja gestern im Gespräch schon angeteasert. Ich finde, das ist eine Schwierigkeit, die Sportwissenschaft hat, insbesondere aber auch in Bezug auf dein Thema oder was Tim gerade gesagt hat mit den negativen Körpererfahrungen. Die Sportwissenschaft reproduziert natürlich zu einem Großteil WissenschaftlerInnen, die eigentlich ein sehr sportaffines Leben hinter sich hatten, die vielleicht Sportleistungskurs hatten, die im Sport immer Spaß hatten und dann so ein bisschen aus dieser Bubble rauszugehen und genau auch diese Kinder und Jugendlichen zu beachten, die ja vielleicht eher dienstags, dritte, vierte Stunde zu Hause bleiben, weil da eben Sport gesetzt ist in der Woche, die dann auch abzuholen und auch an die zu denken. Ich finde, das ist erstens natürlich eine Aufgabe der Wissenschaft, aber auch eine Herausforderung gleichzeitig, weil man selbst sich, ich würde mal sagen, schwieriger mit diesen Kindern und Jugendlichen identifizieren kann.
Körpererfahrung ist, glaube ich, auch nie irgendwas Isoliertes, sondern irgendwas, was natürlich auch in der Familiensozialisation anreift. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass eine Erschöpfung ja nicht für jeden eine positive Körpererfahrung ist, dass es ja viele vermeiden wollen, ne? Und wir stellen uns dahin so, nee, das ist aber toll, aber eine Erschöpfung und so, ne? Das ist natürlich nichts Schönes. Im Sport sind natürlich nicht schöne Körpererfahrungen mit drin und das muss man lernen irgendwie, dass der Sport wehtut und dass über das Wehtun das Schöne auch kommt. Christian, sonst würden wir beide nicht ins Fitnessstudio gehen, glaube ich. Das tut weh dort, ehrlich gesagt. Das sind keine schönen Körpererfahrungen.
Trainierst du so hart?
Ja, also es ist keine schönen. Es gibt schöne Körpergefühle, die man sich machen kann. Und es gibt dazu gehört etwas sauschweres Hochheben nicht dazu.
Okay. Genau, das schließt so ein bisschen auch an meine Dissergebnisse an, aber wann kommt das schöne Körpergefühl?
Ja, ja.
Wann?
Wie also werde ich belohnt? Dich die Frage, ja.
Wann kommt das schöne Körpergefühl?
Ja, oder muss
danach.
Es, vielleicht muss es auch gar nicht schön sein, vielleicht bestrafe ich mich auch einfach gerne. Vielleicht ist schön und nicht schön sind auch nicht die Dichotomien, um die es geht, sondern ich spüre mich.
Ja, das gibt's auch, das führen auch viele an, ja. Aber dieser Wechsel von, ich übertreibe jetzt vielleicht auch mal, aber Schmerz, ist ja auch eine Art von Schmerz, dieser Wechsel von Schmerz zu Entspannung total und Regeneration, ja, das ist dann das, was...
Ich bin mal so einen gurkigen Marathon gelaufen, aber dieser Release-Moment, da nicht mehr laufen zu müssen, perfekt.
Ja.
Also irgendeinen Scheiß zu erleben, nur um ihn nicht mehr zu erleben, das kann der Sport. Mach Sport und dann hör auf damit, mega.
Ja,
ja, aber da steckt einfach total viel mit drin, glaube ich, in deinem Thema, was man nicht so isoliert, vielleicht irgendwie so ein blöder Tipp jetzt oder so, nicht so isoliert betrachten kann. Ne? Also ich glaube, das ist schon ein anspruchsvolles Vorhaben, was du da hast.
Ja, also man kann auf jeden Fall in viele Bereiche gehen. Ich habe auch schon viele Leute, die immer kamen, so guck dir doch das und das und das noch mit alles an. Aber das geht einfach nicht. Und ich würde nur noch damit kurz einsteigen, weil ich ja selber auch CrossFit mache. Und das ist ja auch was, furchtbar, wo man sich eben genau so, sag ich mal.
Also zweimal gemacht.
Was soll das?
Doch,
vermeiden.
Da manchmal steht und sich denkt so, was mache ich hier? Warum stehe ich hier? Aber eben, weil einfach man danach, also ich gehe da oft super müde, super fertig hin. Und ich mache diese Stunde und ich fühle mich danach wieder komplett fit, so obwohl es eigentlich am Ende vom Tag ist. Und natürlich weiß man auch, nächstes Mal, wenn ich hier stehe, geht es schon ein bisschen besser. Da wird es ein bisschen weniger anstrengend sein. So.
Was immer gut ist, immer funktioniert.
Ja, ein
Weizenbier und eine schöne Rinderroulade mit Rotkraut. Das ist eine tolle Körpererfahrung.
Ach, wunderbar.
Die kostet ein bisschen Geld.
Ich gebe auch noch eine Körpererfahrung in die Runde. Als Kind oder Eltern können das nachvollziehen. Ich bin jetzt noch kein Elternteil, aber Tim, nachts im Dunkeln auf einen Legostein zu drehen.
Tolle Körpererfahrung.
Das ist eine Körpererfahrung. Die ist wirklich. Und dann, wenn es so nachlässt, ach, wie schön.
Im Endeffekt hat es wahrscheinlich aber auch viel auch mit Fürsorge und Nähe zu tun. Ja, gestreichelt werden ist ja eine schöne Körpererfahrung. Das anzunehmen und zu wollen und mit Eltern sowas schon früh teilen zu können, hat sicher auch was damit zu tun, mit dieser ganzen Geschichte. Christian Theis, also draußen sieht man es ja nicht, was Christian Theis manchmal im Podcast sagt. Der zeigt auf die Uhr.
Nee, das ist ja nicht auch ein bisschen Schiedsrichter.
Christian Theis so schlägt aufs Handgelenk.
Schlägt da wirklich, also den habe ich manchmal schon auch... bisschen Respekt.
Ja, und dann, ich glaube, ich unterbreche eigentlich,
ist es eigentlich vorbei.
Ich unterbreche Tim Bindels wertvolle Gedanken so mitten, mit meinem Handgelenksgeschlag. Nein, weil Tina hat was vorbereitet für uns und wir freuen uns auf ein paar faule Eier aus Potsdam.
Genau, also ich habe mich mit den verschiedenen Rahmenlehrplänen auseinandergesetzt. Tatsächlich.
Moment mal, weiß jeder, was das faule Ei ist? Vielleicht hört ja jemand diesen Podcast zum ersten Mal, Christian. Mhm.
Tim,
ich erklär's mal.
Mach mal.
Also faules Ei, das machen wir jetzt immer oder manchmal oder fast immer. Das heißt, es gibt in einem Nest, legt jemand einen Gast oder wir sind selbst, wenn wir keinen Gast haben, sind 5 Eier abgelegt in Form von Behauptungen. Und eins dieser Eier ist ein faules Ei, das heißt, die Behauptung ist falsch. Und der andere, der nicht die Eier gelegt hat, in dem Fall jetzt 2 andere, wir beide, Christian, müssen rausfinden, was das faule Ei ist. Und jetzt geht's los.
Genau. Ich habe mir die Rahmenlehrpläne von Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland natürlich und Hamburg angeschaut. Und einfach mal das durchgelesen, inwiefern man da irgendwie von Körpererfahrung spricht und wie das formuliert wird. Das heißt, ich sage euch jetzt immer das Bundesland und inwiefern, wie die das irgendwie betitelt haben.
Oh, du weißt schon, dass du Tim und mich jetzt gerade richtig in die Nesseln setzen kannst hier. aber mach mal, los geht's.
Genau.
Kriegen wir hin.
Ja, können wir hin. Also, Nummer 1. Rheinland-Pfalz spricht davon, vielfältige Körpererfahrung zu sammeln. Nummer 2. Brandenburg spricht direkt von Körpererfahrung. Nummer 3. Hessen spricht eher indirekt von einer Förderung der Bewegungsfreude und dem Ausgleich von Bewegungsdefiziten. Dann Nummer 4. Nordrhein-Westfalen und das Saarland sprechen beide von den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen. Und als letztes Nummer 5. Hamburg spricht von anspannen, entspannen, kräftigen.
Oh, Christian, hast du irgendwas, kannst du was... Also ein paar hörten sich für mich schon so an, dass ich sagen würde, ja, kann ich mich vielleicht, habe ich schon mal
hast
gelesen.
Hast du im Saarland dich, lese mal das Saarland vor, was war das?
Nordrhein-Westfalen und das Saarland sprechen beide von den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen.
Also Tim Bindel hat nichts ausgeprägt.
Da glaube ich dran. Ich war eine andere Lehrplangeneration wahrscheinlich. Hessen kam mir erster Link so ein bisschen komisch vor, weil die ja sehr, sehr stark auch mit Bewegungsfelder, auch Erfahrungskonzepte ja eher im Lehrplan drin haben, meine ich. Kannst du das bitte nochmal vorlesen, was Hessen ist?
Hessen spricht eher indirekt von einer Förderung der Bewegungsfreude und dem Ausgleich von Bewegungsdefiziten.
Ja. So, defizitorientiert.
Finde ich erstmal ein bisschen komisch. Kannst du nochmal bitte diesmal ganz schnell alles vor.
Ja, also Rheinland-Pfalz spricht davon, vielfältige Körpererfahrung zu sammeln.
Das ist ein Klassiker, oder?
Nehmen wir mit, das passt.
Haken dahinter.
Gut. Brandenburg spricht direkt von Körpererfahrung.
Das ist easy.
Ja, also da promovierst du ja, das muss sein. Also auch Haken dahinter. Ja,
sonst hättest du da was anderes ausgedacht. Ja. Fertig, genau.
Soll ich Hessen nochmal wiederholen?
Ja.
Okay, Hessen spricht eher indirekt von einer Förderung der Bewegungsfreude und dem Ausgleich von Bewegungsdefiziten.
Denkt man sich sowas aus? Eher nicht, ne? Stimmt eventuell auch.
Da setzen wir mal ein Sternchen. So ein Sternchen, ja, okay.
Dann Nordrhein-Westfalen und das Saarland sprechen beide von den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeit ausprägen.
Okay, dann mache ich jetzt Ausschlussverfahren. Da hättest du dir nicht ausgedacht.
Bewegungsfähigkeiten, Entschuldigung.
Das hättest du dir nicht ausgedacht, wenn es nicht beide machen würden.
Bewegungsfähigkeiten ausprägen, ja.
Das ist so
Ausschlussverfahren.
Und 5?
Und Hamburg spricht von anspannen, entspannen, kräftigen.
Das ist schon irre auch irgendwie, oder? Anspannen, entspannen, kräftigen.
Oh, aber das hört sich so an, als hättest du das, Tina, so rausanalysiert. Als wäre das nicht drin gewesen und hättest aber was gefunden, was so ähnlich ist.
Das ist ein Analyseergebnis, weil das hast du wahrscheinlich schon gemacht. Du hast Lehrpläne
analysiert. Lass uns mal Hessen nehmen, oder?
Ja.
Hessen, dieses Hessen ist falsch.
Da merkt man eure Expertise, ja. Hessen
ist falsch. Weil das war ein Shot in the Dark. Das war ein Shot in the Dark.
Ja, also ich habe es tatsächlich auch einfach nur so ein bisschen, weil das sind die Ziele, weil die geschrieben haben, durch eine Förderung der Bewegungs- und Körpererfahrung soll eben erreicht werden, unter anderem die Förderung der Bewegungsfreude und der Ausgleich von Bewegungsdefiziten. Also ich habe praktisch einfach nur den hinteren Teil genommen.
Okay. Gut, Tina. Ja. Schön, ein paar schöne Eier gelegt.
Ja, war super.
Ja.
Und wir haben es wieder geschafft, ne? Wir sind echt stabil, was das angeht.
Wenn, liebe Gäste und Gästinnen der Zukunft, ihr müsst ja noch ein bisschen hier ins Zeug legen. Bin
gespannt, was kommt.
Ja, aber vielen Dank, dass du uns so was Schönes mitgebracht hast.
Auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Ja, kleines Outro, Tina. Und ich frage ja immer so informell am Ende, wie war es für dich?
Was für eine Erfahrung hast du gemacht? Hast du auch eine Körpererfahrung gemacht eigentlich?
Ja, dass man möglichst still sitzt.
Ja, genau. Hier nicht so, Achtung.
Ja,
genau. Das vielleicht nicht so das häufig
echt,
machen.
Echt ganz interessant, ne? Wie kriegt man Inhalte hin ohne Bewegung? Nur mit Mund.
Genau, und gerade wenn man mit Leuten spricht, möchte man sich auch immer zuwenden so und da möglichst wenig bewegen. Ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Nee, aber es war.
Man wird richtig unhöflich während des Podcasts. Ja. Man spricht immer so geradeaus und schaut die Leute nicht an, mit denen man spricht, aber das ist.
Doch, wir gucken uns schon an, ne?
Ja.
Aber es sind so mikroskopische Bewegungen, die wir da machen, um uns anzusehen.
Ah, mikroskopische Bewegungen. Ah, ja, okay. Wegen
Mikro.
Ja. Nee, hast du nicht.
Nee, okay. Zufällig witzig. Zufällig klug gewesen.
Also, es war sehr schön, sehr interessant auf jeden Fall auch. Wie gesagt, auch vielen Dank für die Fragen, für das Löchern sozusagen. Das ist ja auch immer, dass man sich dann selbst nochmal danach hinsetzen kann und da mehr Gedanken machen kann. Aber auch mit euch mal, das ist natürlich, ich habe wirklich jede Folge gehört und da ist es schon eine Ehre. Dann jetzt gerade auch natürlich mit den vorherigen Gästen, dachte ich auch. Und jetzt so als Nachwuchswissenschaftlerin dann auch mal hier so einen Raum zu bekommen, ist natürlich auch toll. Also vielen lieben Dank dafür und ich hoffe, dass Folge 78
schon genauso schön wird. Ich hoffe natürlich, dass das den Gewinn, den du dann bei der Nachwuchstagung abgestaubt hast, sich nicht als trojanisches Pferd herauskristallisiert hat, aber das glaube ich
nicht. Wo ist eigentlich diese Tina, die damals bei uns
war? Ja, genau.
Keine Ahnung.
Die hat doch sowas Tolles damals angereicht. Nein, also ich möchte das nochmal unterstützen, was ich eben gesagt habe. Ich kann meine Anfangszeit meiner Promotion ist ja jetzt auch noch nicht Ewigkeiten her und ich weiß, dass das auch Überwindung kostet, so sich sowas hier zu stellen. Deshalb wirklich zieh meinen imaginären Hut. Ich finde, du hast das ganz toll gemacht, Tim, oder? Hier,
total.
So in dem Stadium, sich hier so uns von
also
uns
löchern zu lassen. Man merkt noch, wie weit die Gedanken sind, ne?
Ja.
Bin gespannt, was bei Folge 78 dann geschlossen wurde, so, ne? Aber ganz tolles Thema und super Gedanken dazu. Und ich finde es immer total wichtig, das merkt man bei dir auch, irgendwie persönliches Interesse und Forschungsinteresse gehen zusammen, das ist immer ein Gewinn.
Ja, wunderbar. Das war, fühlst du das auch? Habe ich es richtig gesagt?
Ja, den Song könntest du nochmal abspielen, oder? Hier ist er.
Ach, hier kommt nochmal, wie heißt er denn?
Apache 207.
Fühlst du das auch?
So, und da haben wir jetzt auch nochmal, heute hat sich wenigstens unsere GEMA-Zahlung nochmal gelohnt, haben wir noch was untergebracht. Und fühlst du das auch? Körpererfahrung in der Grundschule. Ich fand's schön, mal wieder so ein ganz junges Thema im Sinne von auch junge Klientel.
Auch was für die Kids da draußen, für die 6- und 7-Jährigen an den Radios.
Genau, macht Apache aus, macht One and a Half Sportsman.
Ist extra für Grundschüler, Apache 207. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon on air gesagt habe, aber meine Tochter meint, Apache 207, das ist Musik für Grundschüler und ihre Väter.
Ja, sehr gut. Und in diesem Sinne machen wir auch einen Doppelstrich unter unsere Episode. Ihr hattet körpererfahrungsspezifische Fragen. Wir hatten eine ganz tolle Antwortgeberin heute. Mein Name ist Christian Theiß.
Meiner ist Tim Bindel und bei uns war
Tina Kowalczyk.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.